FSK 93,0 und 101,4 im Kabel. Ihr hört hier Revolte Radio. Wir sitzen hier ein paar Tage vor unserer Sendung mit Marie-Lie Strux zusammen für ein Gespräch über ihre Broschüre Shooting Back, eine fotografische Antwort auf 28 Jahre Bespitzelung. Der Anlass dieses Gesprächs oder der Frage von uns an Marie-Lie war, dass Marie-Lie Strux als Journalistin, die unter anderem durch ihre Fotos von Protestaktionen und Protestbewegungen der letzten mehr als 30 Jahre, unter anderem in Deutschland, bekannt geworden ist und bekannt ist, in den letzten 30 Jahren bespitzelt worden ist als Journalistin. Und uns als Revolte Radio hat interessiert das insbesondere deswegen, weil auch wir durch die verdeckte Ermittlerin Iris Schneider bespitzelt worden sind. Beide Bespitzelungen sind ein eindeutiger Eingriff in die Pressefreiheit. Insofern freuen wir uns sehr, dass Marie-Lie Zeit hat, sich mit uns über ihre Broschüre zu unterhalten. Schön, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen hier bei Revolte Radio, Marie-Lie.
Danke, danke. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Uns würde erstmal interessieren, was der Hintergrund der Broschüre Shooting Back ist. Ich habe es jetzt ja ganz kurz erwähnt, aber der lässt sich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausbreiten.
Ja, also das hat so angefangen, dass ich vor jetzt 4 Jahren überlegt hatte, mich einbürgern zu lassen. Ich bin Griechin und lebe in Hamburg seit 30 Jahren und hatte nie gedacht, mich einbürgern zu lassen. Und aufgrund der Krise in Griechenland hatte ich das Gefühl, ich könnte es mir langsam überlegen. Und in der Zeit hatte Olaf Scholz an alle ältere Migrantinnen einen Brief geschrieben und sie eingeladen, sich einbürgern zu lassen. Dieser Brief war für mich so ein Anlass zu denken, okay, vielleicht sollte ich es doch machen. Und sprach ich mit einem befreundeten Anwalt, der mir dann vorschlug, dass wir erstmal einen Antrag stellen, um in meine Akte zu gucken. Wir gingen davon aus, dass ich eine Akte habe, weil ich 2007, als ich mich akkreditiert hatte für den G8, habe ich ein paar Tage vor dem G8 die Ablehnung der Akkreditierung oder die Rücknahme der schon gegebenen Akkreditierung bekommen. Und daraufhin habe ich beim Verwaltungsgericht in Berlin, bin ich alleine hingefahren und habe geklagt. Ohne Anwalt, also mit Anweisungen von meiner Anwältin Gabriele Heineken damals. Und war beim Gericht, habe geklagt und habe die Entscheidung dann sofort an den Tag, die Tagen, und habe gewonnen. Das heißt, ich wurde akkreditiert. Das habe ich öffentlich gemacht und viele andere Journalisten, ich glaube so 15, die auch die Akkreditierung abgelehnt bekommen hatten, haben auch geklagt und auch gewonnen. Und das war der Grund, warum ich dachte, dass es irgendwie eine Akte über mich geben müsste. Wir haben den Antrag gestellt, um Akten, also zu sehen, ob was gespeichert ist über mich, und haben dann nichts mehr gehört. Das sind 3 Jahre vergangen, bis eine Antwort kam vom Verfassungsschutz. Und dann kam so ein 5-seitiger Brief, der 31 Termine oder Vorwürfe erwähnt, warum ich eine gefährliche Linksextremistin sein sollte. Also 3 Jahre später kommt dieser Brief, 5 Seiten, eigentlich unglaublich, was drin steht. Und ich war so zwischen das unglaublich geschockt sein und lustig finden, weil ich konnte das nicht ernst nehmen. Nach einiger Zeit habe ich dann festgestellt, dass von diesen 31 Termine die Hälfte davon Termine waren, wo die verdeckte Ermittlerin Maria B. dabei war. Also die Hälfte von den Sachen sind Sachen, wo ich weiß persönlich, dass sie dabei war. Und ja, ich habe gedacht, das kann ich nicht so einfach mit mir mein restliches Leben tragen, diesen 5-seitigen Brief und diese Vorwürfe, sondern ich muss es öffentlich machen. Und habe beschlossen, dann in mein Archiv zu suchen, diese ganze 31 Termine, außer eine, das erzähle ich euch gleich, sind alles so öffentliche Termine, wo ich da als Fotografin war, als Fotojournalistin. Und habe in mein Archiv diese ganzen Termine rausgesucht. Ich habe dann halt diese Broschüre oder kleines Buch gemacht, um sichtbar zu machen, wie unglaublich diese Observation und diese Vorwürfe sind.
Du hast eben gesagt, es war irgendwie, du warst gleichzeitig schockiert und amüsiert, als du das gelesen hast. Warst du überrascht, dass es so viele Daten über dich gab?
Ja, natürlich. Ich war total überrascht, weil ich meine, als Journalistin geht man davon aus, dass die Behörden immer wieder gucken, was wir machen, weil es für sie interessant ist. Und da brauchen sie sich nicht zu informieren, dann gehen sie uns hinterher und wissen, wo es was Interessantes gibt. Aber also ich ging immer davon aus, dass es halt Beobachtung gibt, aber nicht in dem Maße. Das ist was anderes, wenn du das schriftlich siehst und wenn das über so viele Jahre geht.
Shooting Back, das hat mich halt ein bisschen beschäftigt. Das ist halt für mich so ein bisschen wie bei Hitchcock mit Schuss gegen Schuss, was ich total gerne mag und womit dir ja die Leute auch nahe kommen oder ihnen Geschichten erzählt wird. Aber die Bilder hast du ja vorher schon gemacht.
Ja.
Also du hast ja jetzt hast du nur die Bilder gesammelt und da reingepackt. Also jetzt ist es ja, also was ist sozusagen das Shooting im Shooting Back?
Also es ist, erstmal ist es so, dass viele Menschen benutzen den Begriff Fotos schießen für Fotografieren und ich mag den Begriff nicht. Ich benutze den auch nie, weil das ist nicht mein Verhältnis zu Fotografieren und zu den Menschen, weil ich habe mit Menschen zu tun, also ich schieße sie nicht. Ne? Deswegen würde ich nie den Begriff benutzen, aber ich finde Shooting Back ist genau das, was ich tun wollte. Ich wollte mit den Fotos, die ich schon gemacht habe, die mir auch vorgeworfen werden, also nicht direkt die Fotos, aber die Termine, das einfach zurückgeben in die Öffentlichkeit besonders und sagen, ey, hallo, was ist das denn hier, was ihr macht?
Aber wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Weil zuerst hast du ja den Brief veröffentlicht, nachdem du ihn bekommen hast, also den Brief des Verfassungsschutzes,
ja,
oder?
Ja.
Und da hattest du da schon gleich die Idee für die Broschüre? Oder wie ist
nee, absolut nicht. Ich habe... Also ich habe das öffentlich gemacht, dass dieser Brief gekommen ist. Und dann habe ich angefangen, weil wir dagegen klagen vom Verwaltungsgericht, auch um Löschung dieser ganzen Anträge, habe ich angefangen, in mein Archiv zu gucken und zu gucken, was es für Termine waren. Es gibt 2 oder 3 Termine, da wird auch nicht gesagt, was das war. Da wird nur ein Datum gesagt. Ja, und dann habe ich angefangen, da rumzuwühlen in mein Archiv und fand die ganzen Sachen und habe sie sortiert. Und als ich die alle zusammensah, war mir klar, das ist Shooting Back.
Ich finde es ganz interessant, hier zu sitzen. Du sitzt quasi eingerahmt von Buchtiteln, die heißen Pourquoi moi? Überwachen und Strafen, Vertrauen und Gewalt. Und dann ein letztes, was dazu noch passt, zum Thema des Gesprächs mit dir, Dear Data. Was ich mich fragte aufgrund von dieser Konstellation an Büchern ist, und Mapping a City. Was ich mich fragte aufgrund der Konstellation der Bücher ist, wenn du sagst, du hast dein Archiv durchsucht und hast all diese Termine nochmal eigentlich dann rekapituliert oder dir quasi nochmal an dich herankommen lassen oder die wahrscheinlich auch mehr Szenen oder auch den Kontext des Fotoausschnitts, die du da hattest. Hattest du das Gefühl, dass die Termine zusammen, die sie dir anlasten quasi oder die Teil der Bespitzelung waren, dass die eine Geschichte der Überwachung erzählen, die aus einer einzelnen Beobachtung nicht herauszuziehen wäre? Also dass die irgendwie mehr Wissen der Überwachung geben?
Damit fange ich jetzt an, mich zu beschäftigen. Also die Gedanken habe ich nicht gleich gehabt. Ich finde es ganz interessant, weil das sind 28 Jahre, das hört sich. Und das sind jetzt 31 Jahre, es ist total unglaublich.
Das Kind wäre schon fertig mit der Uni.
Ja, genau. Aber jetzt fange ich an, wenn Leute mir sagen, dass irgendwas war in die 80er, da sage ich, da war ich noch nicht observiert. Ne? Aber das Interessante ist, Ich habe mir jetzt so eine kleine Statistik mit diesen Daten gemacht, auch um zu sehen, wie viel mehr die sind, wo die verdeckte Ermittlerin Maria B. dabei war und wo sie nicht dabei war. Und dann sind das, es fängt an mit den 86 oder sowas und dann sind 2 Jahre gar nichts und dann bin ich wieder angeblich, weil ich glaube nicht, dass das Einzige ist, was ich hier uns angegeben haben, dann wieder 1 Jahr zweimal observiert und dann 3 Jahre gar nicht und so weiter. Ich will sagen, das ist so total, also irgendein Beamter hat 3 Jahre da gesessen und aus irgendwelchen Akten, die wahrscheinlich mehr sind, so Termine rausgepikst, die er interessant fand. Mein Archiv zum Beispiel, also da habe ich total viele Themen und Fotos, die natürlich da nicht erwähnt werden. Ne? Also man muss nicht denken, das ist jetzt alles
Retrospektive deiner Arbeit.
Ja, ja, auf keinen Fall. Das ist von irgendein bös gemeinte Beamte ausgesuchte Termine total willkürlich. Ne?
Aber total willkürlich oder gibt es eine thematische Einstellung?
Ja, genau. Und da kommt diese, natürlich, das sind alles linke Themen und das ist eine Breite, das ist eine total zufällig ausgesuchte Breite, die ich nicht ausgesucht hätte, wenn ich jetzt so eine Retrospektive machen würde, werde. Ne? Das wird nicht das mein Auswahl sein. Also da sind ganz viele Leerräume zwischen den Vorwürfen. Und es könnte natürlich auch sein, dass es auch andere Sachen drin sind und andere Themen, die, wenn sie erwähnt werden würden in diesem Vorwurfsbrief, sichtbar machen würden, wer andere verdeckte Ermittlerin sind oder waren und dass sie deswegen wegfahren.
Ist das nicht sogar auch in dem Brief erwähnt, also in dem Brief des Verfassungsschutzes, dass sie bestimmte Termine gar nicht öffentlich machen, weil sie Auskunft geben könnten über die Arbeit des Verfassungsschutzes?
Ja, genau.
Aus ermittlungstaktischen Gründen.
Ja. Das finde ich irgendwie unheimlich. Oder beziehungsweise es weist ja darauf hin, dass es noch mehr verdeckte Ermittler gibt, die gerade noch nicht aufgedeckt sind.
Ja, also, ja klar. Ja.
Weil wenn es schon die Aufgedeckten wären, würde man es ja nicht schreiben.
Du hast ja eben auch gesagt, du klagst auf die Löschung der Daten, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man auch klagen auf die Herausgabe der verschwiegenen Daten?
Das weiß ich nicht, muss ich meinen Anwalt fragen. Ich glaube, das ist aber so, dass du, wenn du klagst und es zum Prozess kommt, dann hast du Akteneinsicht und dann kannst du natürlich viel, alles, sehen, alles was, lesen das, und dann hast du ist. Zugang zu den Informationen. Aber
du kannst jetzt nur klagen auf die Löschung der Daten, die dir bekannt sind. Und du kannst ja nicht klagen auf die Löschung der Daten, die dir verschwiegen werden.
Stimmt, das habe ich gar nicht gedacht.
Danke. Also vielleicht wieder zurück zu der Frage mit der Broschüre. Ja. Genau, worum geht es eigentlich in der Broschüre oder was für die, also sozusagen der Versuch, das auch vielleicht sichtbar zu machen für die Hörerinnen, die es noch nicht kennen?
Ja, also die Broschüre besteht aus einem kleines Vorwort, wo ich erkläre, warum ich das beschlossen habe, das zu machen. Und dann diese 5-seitige Brief von der Behörde, den ich bekommen habe mit den Vorwürfen. Und dann nehme ich jeden einzelnen Vorwurf von diesen 31, die alle Termine sind, außer eine, und stelle das auf eine Seite mit als Gegenstück die ganzen Fotos und Inhalte von dem Termin, was das war. Und da sind halt 64 Seiten. Es gibt eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Ich finde, dass das Allerunglaublichste bei diesen 28 Jahre Vorwürfe ist der Vorwurf, dass ich gegen die Akkreditierungszurücknahme vom G8 geklagt habe und gewonnen. Und da steht drin als Vorwurf. Das finde ich, so, da wird es so sichtbar, wie unglaublich diese Behörden sind und mit was für eine Frechheit sie denken, sie können über Gerichte stehen und entscheiden oder das zu Vorwurf machen, eine Gerichtsentscheidung von Gericht.
Das ist eine ähnliche Frechheit wie überhaupt die Bespitzelung von dir als Journalistin. Mhm. Also die Wir hatten im Vorgespräch ja das schon auch kurz angesprochen, die Frage, wie eigentlich es dazu kommen kann, dass die Teilnahme an Demonstrationen, dass in dem Fall ja auch, und das ist an den Fotos, die man von dir sieht, ja auch durchaus sichtbar, du stehst nicht immer in der Mitte, du stehst am Rand. Also was ist eigentlich die Frage von Teilnahme als Presse an Demonstrationen etc.? Also wo ist da, also wo bleibt da die Pressefreiheit und was bedeutet das eigentlich für ein politisches Aktivsein in einer Gesellschaft, für Menschen, die auch die jung sind und die sich politisieren und die sich auch die Frage stellen, was heißt denn das eigentlich für den Rest meines Lebens, wenn ich jetzt 18 bin und mir Marie-Lise Strucks Broschüre Shooting Back angucke, heißt das dann, dass bis meine Kinder erwachsen sind, sozusagen dann meine Kinder sich irgendwie ihre Kindheit anhand meiner eigenen Akte angucken können? So.
Ich würde ja mal sagen, dass es Journalisten nicht teilnehmen, sondern dokumentieren. Also die beobachten ja klassisch und ja damit eben eine staatliche Funktion haben, so wie wir das auch hatten mit unseren Interviews, als Iris uns bespitzelt hat. Und irgendwie eine wichtige Funktion in einer funktionierenden Demokratie. Und das, was mich eigentlich am meisten erschüttert hat, bei dieser Sache, als Iris uns bespitzelt hat, und da weiß ich nicht, wie es dir geht, ist dieses Moment, dass es einfach überhaupt gar keine Rechtssicherheit gibt. Dass man sich einfach eben nicht darauf verlassen kann, dass der Staat nach den Regeln spielt, die er sich gegeben hat. Die mag ich immer wieder kritisieren und finde es deswegen sehr wichtig, auch linke Demonstrationen zu dokumentieren und irgendwie damit umzugehen und sich auseinanderzusetzen, mit Gesellschaftlichkeit und Vergesellschaftung sich auseinanderzusetzen. Aber der Punkt ist ja, wenn der Staat selber immer wieder seine eigenen Regeln missachtet, dann sind wir ganz schön in der Scheiße. Und da finde ich, zeigt eben dieser Fall von Marilly, dass er es recht. Journalismus ist einfach total wichtig, es braucht Korrektive. Und es gibt ja immer dieses schöne Wort von Checks and Balances in einer funktionierenden Demokratie. Und diese Checks werden gerade immer mehr mit negativ abgehakt und nicht mit einem positiven Zeichen dahinter. Und das, egal ob es der Hamburger Kessel ist oder eben die Bespitzelung von FSK, wo jetzt schon zum zweiten Mal in der Geschichte von FSK die Rechtswidrigkeit festgestellt wurde, aber das erste Mal, das zweite Mal sozusagen nicht verhindert hat, man einfach sagen kann, es interessiert einfach nicht. Da die Polizei und diese Verfassungsschutzbehörden missachten gesetzlich verbriefte Grundrechte und es ist kein Skandal. Also es ist ein kleiner Sturm im Wasserglas, aber es ist kein staatlicher Skandal. Das finde ich tatsächlich erschreckend bis erschütternd. Ich weiß nicht, wie es
dir damit geht. Finde ich auch, und das ist so diese Sache mit dem Gericht, die Gerichtsentscheidung als Vorwurf da reinzuschreiben und sich nicht zu schämen dafür. Aber ich will zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, natürlich sind wir Journalistinnen und ich war Journalistin da und in dieser Broschüre ist es auch sichtbar, weil die ganzen Fotos da sind. Aber ich finde es, ich frage mich, wäre ich nur Teilnehmerin, wäre das kriminell? Und ich finde es total wichtig, dass die Leute auf ihr Recht auf Protest und Anwesenheit bei unterschiedlichsten Aktionen das ausüben können, ohne die Angst zu haben, dass sie dann observiert, dass alles aufgeschrieben wird, dass sie dann ein Leben lang mit einer Akte durchlaufen und dann in viele Berufe gar nicht mehr arbeiten können. Und das frage ich mich. Ich meine, die Vorwürfe sind immer Teilnahme, Teilnahme, Teilnahme. Und das sind alles okay. Wir sagen immer, ich war da als Journalistin, hier sind auch die Fotos. Und das ist noch mehr berechtigt, dabei zu sein. Aber auch ohne Journalistin zu sein, sind alles Aktionen, wo jeder Mensch das Recht haben muss, da zu sein.
Genau, wobei der Witz ja, also wenn man es juristisch sieht, glaube ich, ist, dass es gar nicht, also die Frage ist, ist kriminell eigentlich der richtige Begriff? Weil du wirst ja nicht beobachtet, weil dir vorgeworfen wird, eine Straftat begangen zu haben, sondern also der VS darf dem Gesetz zufolge beobachten, wenn eine Gruppe als verfassungsfeindlich oder wenn davon ausgegangen wird, dass bestimmte Aktivitäten von bestimmten Gruppen oder Versammlungen als verfassungsfeindlich gelten, eingestuft werden. So. Und so werden ja viele Leute beobachtet, also auch Gewerkschafter oder so. Keine Ahnung, Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, also hat ja auch öffentlich gemacht, diese Frage von als ehemaliger Gewerkschafter diese Frage von Beobachtung. So, und in diesem Sinne wird dir quasi unterstellt, dass, weil du an Veranstaltungen teilnimmst, du Teil dieser politischen, einer bestimmten politischen Szene bist. Und das Problem ist doch dann genau diese Grundlage eigentlich. Und das kann natürlich dazu führen, also es ist eher wie eine politische Diskriminierung oder vielleicht auch eine politische Kriminalisierung an einem bestimmten Punkt, wenn man eben dann sagt, terroristische Vereinigung oder sowas. Also wenn man
aber ich finde schon, ohne jetzt irgendwie, es ist natürlich halbgar juristischer Kram, den wir erzählen, weil wir eben ja einfach keine Anwälte sind. Aber jetzt ohne Jura wirklich studiert zu haben, ist es doch so ein Moment von, man wird ja sanktioniert. Also man kommt nicht in den Knast, man muss, also ja. Du musst wahrscheinlich auch kein Geld bezahlen, aber sowas wie mit den Akkreditierungen, dass sie verweigert werden können, ist ja eine heftige Sanktion, weil es ja im Journalismus dann quasi schon eine Hinderung daran ist, seinen Beruf auszuüben. Und dieses Moment, dass Daten über dich gesammelt werden und sozusagen dein Grundrecht auf Privatheit missachtet wird, ist ja auch eine staatliche Sanktion. Und da, finde ich, fühlt es sich dann irgendwann gar nicht mehr anders an, als kriminalisiert zu sein. Da, finde ich, gibt es so eine Art wie gefühlte Kriminalisierung, um das als Begriff einzuführen. Das finde ich halt so krass daran. Also, dass selbst wenn man jetzt dem juristischen Argument folgt, was du sagst, die Auswirkungen auf den Betroffenen mit irgendwie diesen dann eben doch sehr starken Eingriff in die Grundrechte und eben als Journalist doppelt. Ich glaube, deswegen haben wir diese Betonung nochmal gemacht. Du wirst einmal irgendwie als Journalistin und einmal als Teilnehmerin irgendwie sozusagen sanktioniert.
Und natürlich führt es dazu, genau was Marie-Lise sagt, zu der Frage nach, du kriegst vielleicht bestimmte Berufe nicht oder also bestimmte Positionen nicht. Oder wenn es denn irgendeinen Verdacht auf kriminelle Handlungen gibt, dann wird sozusagen deine Akte schon herangezogen, an welchen Veranstaltungen du vorher teilgenommen hast und so weiter und so fort. Natürlich führt es in diesem Sinne alles auf eine Kriminalisierung hinaus.
Ich habe noch mal eine Frage zum Layout der Broschüre. Und zwar ist, wenn man die Broschüre aufschlägt, guckt einem so aus meiner Sicht sowas wie Schnipseltechnik entgegen oder so habe ich es früher, glaube ich, immer genannt. Zu erkennen, also zu sehen sind A, die jeweiligen Daten der Bespitzelungen, die dir vom Verfassungsschutz offengelegt worden sind und der entsprechende Satz, also zum Beispiel am 24.11.1992 beteiligte sich ihre Mandantin an einer Protestaktion in der Hafenstraßen-Sympathisanten-Szene und ergänzt ist dieses Zitat aus dem Brief um ein oder mehrere Fotos und eine in Schreibmaschinenschrift geschriebene Beschreibung der Situation, der jeweiligen Protestaktion, der jeweiligen Demonstration, des Castortransports etc. Wieso hast du diese fürs 21. Jahrhundert relativ ungewöhnliche Layout-Technik verwendet?
Ich arbeite seit 20 Jahren mit das, was du Schnipseltechnik nennst. Mhm. Also mir ist das sehr wichtig und auch in Zeiten von Photoshop und ich weiß nicht, wie die ganzen Programme heißen, ist mir das super wichtig, mit Schere und Kleber ganz viel zu arbeiten. Ich mache viele Postkartenserien, so Plakate und so weiter. Insofern ist es nicht für diese Broschüre, sondern es ist mein persönlicher Liebe zu dieser Technik, die dann so vorkommt und zum Beispiel dieses mit Schwarz verschiedene Sachen anstreichen oder durchstreichen. Oder das ist auch ein bisschen eine Anspielung auf diese G20 ganze Aktendinge, also unter anderem ist es, wo die ganzen Akten nicht zu lesen sind, weil die Behörden erstmal alles schwarz gestrichen haben, dass die Politikerinnen an keinen Inhalt mehr drankommen, weil es alles geschwärzt ist. Und ein bisschen wollte ich auch daran erinnern. Mir war ganz wichtig, also dieses Format ist auch ein Format, das ich immer benutze, dieses quadratische kleine Format. Das ist auch mehr ein Sinn als ein Buch, aber wenn ich Sinn sagen würde, würden die Leute, viele Menschen nicht verstehen, was ich da gemacht habe. Und mir ist es ganz wichtig, dass es im Selbstverlag gemacht ist und ohne Zusammenarbeit mit Verlag und dass andere Menschen bestimmen, wie es aussehen sollte. Und das ist billig, also es ist nur die Kosten werden da verlangt. Und das ist mir total wichtig, dass es so viele Menschen wie möglich das haben können, kaufen können.
Ich fand es ziemlich beeindruckend oder ziemlich toll, also tatsächlich genau zu den Vorwürfen, die gegen dich erhoben werden, die Dokumentation der jeweiligen Tage dann zu sehen. Und hier, um ein einziges Beispiel hier noch zu nennen, man sieht hier bei einer Protestaktion gegen den Castortransport im Wendland 2001 ein Foto, auf dem ein behelmter Mensch in Turnschuhen sich an einem Autoreifen zu schaffen macht mit der Bildunterschrift Polizeibeamter lässt die Luft raus bei den Autos der Demonstranten. Womit man ja auch wieder in gewisser Weise bei dem Titel deiner Broschüre wahrscheinlich ist, bei der Frage von Shooting Back und die Dokumentation der, also in einem umfassenden Sinne von sozialen Protesten und politischen Entwicklungen auch.
Ja, da war auch der Vorwurf, dass ich ganz persönlich und alleine in der Rote Flora eine Mediengruppe zu Castortransport gemacht hätte. Das ist schon ein sehr lustiger Vorwurf eigentlich. Und der Mann, der ist ein uniformierter Polizist, nur damals hatten die andere Form von Uniform. Und deswegen erkennst du das nicht mehr, weil wir heutzutage an diese ganze martialische Montur gewohnt sind. Aber der war eigentlich auch in volle Montur für damals.
Wie ist das eigentlich, noch mal eine Frage zu deinem Archiv? Weil also vor 30 Jahren quasi oder 28 oder wie auch immer, war die Fotografie ja analog. Und hast du sozusagen die ganzen Fotos dann zu Hause in riesigen Kästen, die du sozusagen, wo die alle so ausgedruckt sind quasi? Und heute hast du eher Digitalfotografie oder? Und hast du heute zum Beispiel mehr Fotos als damals, aus denen du dann für ein Event auswählen kannst oder musstest? Oder unterscheidet sich das gar nicht? Also diese Weiterentwicklung der Technik auch, und wie hält man das eigentlich so persönlich?
Das unterscheidet sich total, weil ich habe immer schwarz-weiß fotografiert vor der digitalen Zeitalter. Und mein Archiv besteht aus Metallschränke, wo Ordner drin sind nach Jahre und für manche Jahre mehrere Ordner. Metall immer, also ein DIN A4-Seite ist ein Film mit den Kontakten drauf und die Thematik drauf geschrieben, und da sind total viele Fotos, ne? Daraus muss ich immer, also das war eine ziemliche Arbeit, die Sachen auszusuchen. Seit ein paar Jahren fotografiere ich leider auch digital. Das habe ich mich am Anfang geweigert, aber jetzt ging es nicht mehr. Und da ist halt die Archivierung leichter im Computer. Das ist bestimmt auch leichter, alles zu verlieren. Und das ist alles irgendwann verschwindet, aber vielleicht ist es auch okay. Ja, und deswegen ist es eine sehr unterschiedliche Art der Fotografie sowieso, aber der Archivierung auch.
Ich sag, du Glückliche, weil wir in diesem Moment, als klar war, wir sind von Iris bespitzelt worden, also ich war mit der irgendwie 7 Jahre befreundet, recht eng, also sie war zweimal die Woche oder so bei mir. Und ich habe dann festgestellt, ich erinnere mich gar nicht so genau. Also ich hab so grobe Gefühle gehabt, ich wusste einzelne Ereignisse, aber also deswegen gefällt mir auch Shooting Back so gut und auch dieses, dass du das nach Jahren geordnet hattest, dein Material, weil es wirklich eine Affenarbeit war für uns, also in Gesprächen, im Computer zu recherchieren und so überhaupt diese Zeit wieder lebendig werden zu lassen und selber zu dem gleichen Wissensstand zu kommen, wie die Behörden ihn haben. Weil die das ja alles dokumentiert haben mit einem gezielten Interesse, während bei uns war es unser Leben, was immer wieder überlagert wird durch andere Ereignisse. Und vielleicht mochte man Iris eine Zeit lang, vielleicht hatte man Skepsis zwischendurch, vielleicht irgendwie waren andere Kontakte wichtiger zu der Zeit. Ich habe mir das natürlich nicht alles gemerkt und nicht die ganze Zeit Tagebuch geschrieben. Und mich hat es total geärgert, zu wissen, es gibt eine Akte über mich. Es gibt wahrscheinlich auch noch irgendwo Gesprächsaufzeichnungen. Iris wird sich das alles besser gemerkt haben, weil sie es protokolliert haben wird. Und ich war sozusagen einem beobachtenden Blick ausgesetzt und hatte nichts entgegenzusetzen. Deswegen finde ich Shooting Back für mich wirklich so ein, das macht mich irgendwie zufrieden als Broschüre. Also da nochmal herzlichen Dank. Irgendwie. Ja.
Ja, wir mussten ja auch feststellen, dass wir unsere Radiosendung nicht so gut dokumentiert hatten, wie wir dachten. Wir haben dann irgendwie angefangen, in allen möglichen Schubladen und Tüten irgendwie. Und dann haben wir so einen großen Haufen von Tonträgern auf den Tisch geworfen. Und dann mussten wir alles anhören, weil wir einfach nicht wussten, was drauf war. Also es hat dann geklappt und man lernt ja auch, man muss jetzt besser irgendwie, man muss besser archivieren. Das machen wir jetzt auch.
Ich auch gerade. Und das finde ich das einzige Positive von diesem ganzen Horror, ist dieses, okay, jetzt wird aber, also mein Belegexemplare, ich bin gerade dabei, die zu sortieren, ne? Und die finde ich jetzt aber sofort, nach Jahren, was weiß ich, 100 etwas Ordner. Das ist das Positive. Aber zu dem, was du gesagt hast, ich finde auch, Shooting Back hat auch was, weil wenn du observiert wirst, wirst du zur Zielscheibe gemacht. Und dieses Gefühl der Zielscheibe loszuwerden, einigermaßen loszuwerden, ist mit Shooting Back ein bisschen als Begriff gelungen für mich persönlich.
Das finde ich toll an der Broschüre. Tatsächlich, weil ich den Eindruck habe, bei den Shooting Back bedeutet ja auch, also ihr beobachtet uns, ich beobachte hier auch die Polizei, also es gibt auch Fotos von Polizeibeamten, und aber nicht nur eben, sondern sozusagen so diese Gleichzeitigkeit, mit der dir das gelungen ist, sozusagen diese Aktionen, die Vielfältigkeit der Aktionen auch deutlich zu machen, auch den Umgang zum Teil mit Polizeigewalt, zum Beispiel bei dieser einen Agitprop-Aktion, das sozusagen deutlich zu machen und eben aber auch die Polizisten darin zu zeigen. So, das fand ich tatsächlich, finde ich tatsächlich relativ toll.
Ich habe noch eine Frage, und zwar auf dem Cover der Broschüre ist ein Fotoapparat, ein analoger Fotoapparat vermutlich zu sehen, in dem mir erst jetzt aufgefallen ist, dass dort, wo die Linse ist, ein Auge zu sehen ist. Es ist mir, ich habe die Broschüre ein paar Wochen hier liegen, es ist mir bisher nicht aufgefallen. Und ich fragte mich dann eben erst, was war eigentlich zuerst da? War erst deine Kamera da oder das Auge? Und das brachte mich zu der Frage, wie eigentlich du jetzt in die weitere Zukunft guckst. Also wir sprachen gerade eben schon von 28 und 31 Jahren. Du hattest es auch schon erwähnt, 28 Jahre ist die Bespitzelung, über die du die Anfrage quasi oder die Teil ist der Antwort des Verfassungsschutzes auf deine Anfrage hin. Es ist aber davon auszugehen, dass die Bespitzelung nicht aufgehört hat, sondern dass du weiter observiert wirst. Insofern, um jetzt zur Frage zu kommen, bist du skeptischer geworden anderen Menschen gegenüber? Hast du das Gefühl, du guckst genauer durch die Linse oder durch deinen Alltag, wo eigentlich die Iris in diesem Fall, die man hier durch den Fotoapparat sehen kann, durch die Linse sehen kann, wo sie sich verstecken könnte?
Also zwei Sachen zu dieser Frage. Nee, ich gucke nicht anders, weil ich finde, es gibt bestimmt Leute, verdeckte Ermittlerinnen hier und da, aber ehrlich gesagt, die interessieren mich echt nicht. Mich interessieren die Inhalte und die Sachen, die ich fotografiere, und da würde ich mich nicht jetzt von so einem Beamtin oder Beamte ablenken lassen, auf keinen Fall. Dieses Auge, das ist meine Kamera, und dieses Auge ist ein Puppenauge, was ich dran geklebt hatte vor Jahren in eine meiner Kameras. Hatte sie so da stehen im Zimmer, und das passte einfach. Ich wusste, warum ich es dran geklebt hatte damals. Und das, die Nummer, die neben meinem Namen steht, ist die Aktenzeichennummer.
Ja. Eine Frage noch, ich möchte einen kleinen Exkurs machen. Was ist Fotografie für dich?
Oh Gott.
Du magst diesen Begriff von Shooting Back nicht, du findest, dass du Menschen ablichtest.
Ja, so. Es ist, ich dachte auch, ob ich das antworte, was du jetzt gefragt hast, aber es wird sehr lang. Ich meine, ich fotografiere heute anders als vor ein paar Jahren, aber das hat nicht mit Observation zu tun. Das hat mit mir und mit dem, wie ich mich entwickle und wie ich die Leute wahrnehme und wie ich die Leute in ihre Rechte wahrnehme und wie viel weniger ich auf Menschen zugehe, die ich früher habe ich und wir, also verschiedene Fotografinnen und Fotografen, total viel so Straßenfotografie gemacht und Leute, die das nicht merken, fotografiert in Momente, die uns total toll vorkamen, aber ohne jemals den Mensch gefragt zu haben. Und das tue ich heutzutage gar nicht mehr. Ne?
Das mache ich auch privat nicht mehr.
Ja, ich auch
nicht.
Wo man
früher dachte, tolle so Straßenszenen im Sinne auch von so romantische Momente oder so bedeutungsvolle Momente oder auch, wenn man Fotos durchguckt, was weiß ich, Subway in Harlem, wo man Leute sieht, die so schlafen in der S-Bahn oder so, und wo man denkt, diese Fotos, also von mir würden sie heute nicht mehr kommen. Also früher fand ich es immer ein total tolles Sujet der Fotografie und heute denke ich auch, man fragt die Leute nicht, man greift in deren Rechte ein.
Es hat sich ja aber auch der Kontext verändert, oder? Dadurch, dass es Handyfotografie gibt und alle Leute jetzt dauernd immer Fotos von allem machen, ist diese Frage auch noch mal viel präsenter geworden.
Ja, aber das könnte eigentlich als Resultat haben, dass man noch mit weniger Bedenken einfach die Leute fotografiert nonstop, weil man denkt, sowieso machen alle das. Aber bei mir ist es eher das Gegenteil. Ich werde immer genauer, ist so ein bisschen schön gesagt, aber ich überlege mir viel mehr, was ich tue und was ich fotografiere.
Ja, die Zuhörenden, die jetzt schon sehr, sehr viel über die Broschüre gehört haben, es gibt offensichtlich noch Broschüren, die man bestellen kann für diejenigen, die das gerne machen möchten. Wo können sie an diese Broschüre kommen? Wie und wo gibt es sie?
Also in Hamburg gibt es die Broschüre in unterschiedlichen Läden, wie in die Schanze, im Buchladen, in die Osterstraße, in Hamm, in die Sternstraße, in St. Pauli Archiv, Schwarzmarkt und so weiter. Und es gibt sie auch in Berlin bei Schwarze Risse Buchhandlung. Und es fangen jetzt an, immer mehr Buchhandlungen danach zu fragen. Aber sonst kann man sie auch bei mir direkt bestellen und den direkten Kontakt haben
dazu. Und dazu muss man auf deine Webseite gehen? Oder?
Ich habe keine Webseite, sondern man muss meine E-Mail wissen, aber die lässt sich.
Also man kann uns mailen an Revolte Radio und dann können wir den Kontakt herstellen. Ihr könnt das auf unserem Blog Revolte, revolte.blogsport.eu. Von dort aus könnt ihr uns kontakten und dann stellen wir gerne den Kontakt her.